Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 135. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblings-Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite befinden sich Pascal.
Moin.
Und André.
Hallo.
Und wir haben uns heute mal wieder einen etwas, ja, schmuddligeren, ernsthafteren Film rausgesucht. Wobei, wir hatten The Descent zuletzt, aber es war ja trotzdem etwas lockerer in den letzten Wochen. Aber heute bewegen wir uns wieder in die absoluten Abgründe des Horrorfilms. Und sprechen über einen Film, der bereits 1986 gedreht wurde, aber der gar nicht vor 1989 ins Kino kam. Zum Teil lag das an der umfassenden Zensurgeschichte, über die wir später noch ein bisschen reden werden. Vor allem aber lag es am Geschmack der Produzenten, die von dem Projekt, was sie dort in Gang gesetzt haben, im finalen Resultat sehr unterwältigt waren, da sie eigentlich einen blutrünstigen, massentauglichen Slasher erwartet haben, aber irgendwie das genaue Gegenteil davon bekommen haben. Erst der spätere Regisseur des zweiten Teils dieses Films, über den wir heute reden, wurde auf das Projekt aufmerksam und hat es entdeckt durch so ein paar Tapes, die so ein bisschen in Hollywood umhergingen. Und er sorgte initiativ dafür, dass der Film dann endlich veröffentlicht wurde, zunächst auf Festivals, wo viele Leute tatsächlich vorzeitig den Saal verlassen haben, aber wo er auch starke Kritiken bekam in der Presse und es anschließend dann doch noch ins Kino und ins Heimkino geschafft hat. Und deshalb reden wir heute über Henry, Portrait of a Serial Killer. Und bevor wir loslegen, hören wir kurz in den Trailer rein.
Otis? Plug it in.
Did you really kill your mama?
What?
Did you really kill your mama?
I guess I did.
She must have treated you real bad.
She was a whore.
Susie! Susie!
You used to dance naked?
Sure, all the time around town.
Otis.
Best little naked dancer you ever saw.
You never.
You telling me you never killed anybody before?
I ain't saying that.
Open your eyes, Otis. Look at the world. It's either you or them. You know what I mean. Don't do that, Otis. She's your sister.
I feel like I know you. Like I've known you for a long time. I feel like I've known you forever and ever.
It's like the blood droppings from a deer you shot. And all they gotta do is follow those droppings, and pretty soon they're gonna find that deer.
I ain't interrupting this, man.
What are you doing?
Don't want to see it again.
So, meine Herrschaften, ihr habt den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Mich würde da erstmal interessieren, was euch im Vorfeld bekannt war über den Film und was ihr euch vorgestellt habt, was euch erwarten wird. Pascal.
Mir war tatsächlich gar nichts bekannt. Entsprechend habe ich einfach nur, also lediglich jetzt halt, dass ja so allererste Eindrücke, wenn man dann sich mehr im Internet so ein bisschen zumindest erkundigt, was das jetzt überhaupt für ein Film ist, dass es wohl in die etwas, wie du schon gesagt hast, ja, ernsthafteren und gleichzeitig auch ein bisschen düsteren und schmuddeligeren Gefilde geht. Dann erstmal die größte Überraschung für mich war halt, dort Michael Rooker zu sehen, einen jungen Michael Rooker, den ich sonst tatsächlich aber auch nur aus Guardians of the Galaxy kannte, aber das war schon mal eine Kuriosität, die mich erst einmal amüsiert hat und ja, das war schon mal spannend.
Wie sieht's bei dir aus, André?
Also, ich hatte auf dem Schirm, dass er auf jeden Fall zumindest irgendwie vage auf einem wahren Fall basiert, auf einem True-Crime-Fall. Ist ja nicht nacherzählt, aber er basiert eben lose auf wahren Verbrechen, das wusste ich. Ich wusste nicht, dass Rooker drin ist, das hat mich auch sehr überrascht, tatsächlich, dass ein sehr junger Michael Rooker mir da als Killer entgegenkommt, das wusste ich ebenfalls, oder hatte ich nicht auf dem Schirm. Und ich wusste, dass er auf jeden Fall sehr dreckig ist und sehr sehr real wirkend gedreht. Also ich hatte so ein bisschen erwartet, fast schon so Richtung, nicht ganz so drastisch vielleicht in den Extremspitzen, aber ich hatte schon so ein bisschen was Richtung Cannibal, so Marian Dora mäßig erwartet, aber vielleicht nicht ganz so explizit.
Ja.
Aber ich hatte eben schon was Rohes erwartet so. Und ja, das war so das, was ich wusste und was ich so ein bisschen wie die Einordnung von mir im Vorfeld war, bevor ich den Film gestartet habe.
Ja, du hast es schon angesprochen. Der Film basiert tatsächlich ziemlich lose auf den wahren Begebenheiten um den echten Serienkiller Henry Lee Lucas, der tatsächlich erst 2 Jahre vor Drehbeginn gefasst wurde von der Polizei. Und so, ja, ich glaube, es ist immer auch so ein bisschen nur das Gerede drumherum, dass es sehr lose ist. Ich meine, Lucas hat tatsächlich auch den Namen Henry und er ist auch mit seinem Komplizen Otis durch die Gegend gezogen, um zu morden und mit dessen Nichte Becky, also tatsächlich auch die Filmfiguren, die wir hier haben. Und die haben
zusammen... Oh, okay, doch so akkurat. Okay, das muss ich
Also nicht. Nee, es wird immer gesagt, es ist sehr lose, das sagt auch McNaughton, der Regisseur, aber es ist dann irgendwie doch schon, es wird ja im Titlescreen, also in dem Blackscreen da am Anfang mit der Texttafel wird ja gesagt, gerade Otis und Becky basieren nicht auf wahren Figuren oder auf wahren Persönlichkeiten, aber trotzdem heißen sie genauso. Das ist halt so, vielleicht ist es auch immer so eine rechtliche Sache, glaube ich, die dann eine Rolle spielt, dass man sagt, nee, das ist nur fiktiv. Ich glaube eher, dieses Lose basiert darauf, dass der Film auf den Aussagen von Henry Lee Lucas, die ja teilweise dann später widerrufen wurden, basieren. Also nicht auf den Fakten, sondern auf seinen subjektiven Aussagen beruht der Film. Und dann macht das natürlich wieder irgendwie so ein bisschen Sinn. Auf jeden Fall hat dieser Henry Lee Lucas zusammen mit seinem Komplizen Otis und seiner Nichte Becky über 200 Morde verübt. Es ist aber teilweise so, dass das auch so ein Präzedenzfall war, wo eben genau diese Henry Lee Lucas über mehrere Monate hinweg durch ganz Amerika gefahren wurde, um dort quasi Aussagen zu machen über sämtliche ungeklärten Mordfälle, um dort zu sagen, ja, ich war das, so dass es auch für die Polizei sehr hilfreich war, dass sie dort zumindest vorgegaukelt diverse Mordfälle abschließen konnten. Ob das denn nun Lucas war oder nicht, das ist bis heute teilweise echt ungeklärt. Auf jeden Fall gab es einen Verfahrenfehler irgendwann später. Und deshalb gilt er als einziger, der unter der Amtszeit von George W. Bush als Governor in Texas begnadigt wurde, obwohl er eigentlich zum Tode verurteilt wurde. Das ist vielleicht noch ein interessanter Fakt für die Geschichtsfreaks hier. Aber wir kommen jetzt zurück zum Film. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5, auf der IMDb eine 7,0 von 10, hat 100.000 Dollar gekostet. Und bei seinem minimalen Kinostart, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, 600.000 Dollar eingespielt, war dann aber später durch Mundpropaganda und vor allem dann im Heimkino deutlich erfolgreicher. Interessant, bevor ich gleich zu André übergebe und der deutschen Mini-Zensurgeschichte, der Hinweis auf die amerikanische Zensurgeschichte. Tatsächlich ist Henry Portrait of a Serial Killer dafür verantwortlich, dass das NC-17-Rating in den USA quasi begründet wurde. Das heißt, es ist ein nicht jugendfreier Film, aber auch gleichzeitig ein nicht pornografischer Film. Also eine Abgrenzung zum X-Rating, was normalerweise eben nur Pornofilme dort bekommen. Nichtsdestotrotz, geholfen hat es nichts. Henry Portrait of a Serial Killer hat damals 1986 trotzdem die Einstufung X-Rating bekommen und bekam dann erst 1989 später nachträglich ein R-Rating. Wie sieht's denn in Deutschland aus damit, André?
Ja, die Veröffentlichungshistorie ist ähnlich traurig in Deutschland. Und zwar kam der Film hier auf VHS erst raus, damals noch, und wurde dann 1994 von der BPJS damals noch, also heute BPJM, auf den Index gesetzt in seiner Uncut-Fassung. Aufgrund natürlich 131, eine übertriebene Gewaltdarstellung, verherrlichend und so weiter. Wir kennen das Spiel in diesem Genre. Und es gab danach dann, wurde seitens der Labels eine 11 Minuten gekürzte Fassung rausgebracht, um 11 Minuten gekürzte Fassung, die dann eben auch ausliegen konnte in den Kaufhäusern ab 18. Aber ja, 11 Minuten ist natürlich extrem viel. kann man sich vorstellen, da fehlt also wirklich quasi alles an Gewalt. Und diese Indizierung wurde sogar 2011 nochmal erneuert. Also bevor sie ablaufen konnte durch, also Indizierungen können ja auch verjähren, wenn sie dann eben die Prüfstellen nicht nochmal neu erheben. 2011, also gerade mal vor 9 Jahren, und wir wissen ja, wie sich die FSK so entwickelt hat über die Jahre. Also selbst vor 9 Jahren sagte eigentlich die Prüfstelle noch, nee, muss weiterhin unter Verschluss bleiben im Giftschrank. Und ein Jahr später, am 2. August 2012, beziehungsweise ein bisschen früher schon, auf jeden Fall das Label Bildstörung, das deutsche Label, die sich eben sehr auf Genre-Produktionen und vor allem Produktionen, die bisher noch nicht in einem soliden und vernünftigen Rahmen veröffentlicht wurden, annehmen. Die haben ein Indizierungsverfahren angeleiert, weil sie den Film eben bei sich im Programm aufnehmen wollten und haben dann am 2. August 2012 eine Anhörung gehabt bei der BPJM samt einem 16-seitigen Skript, eine Abhandlung über den Film im Schlepptau, wo eben niedergeschrieben wurde, detailliert, warum runtergebrochen der Film nicht mehr indizierungswürdig ist im heutigen Zeitalter, damals 2012, und haben das durchbekommen. Sprich, der Film wurde also dann vom Index gestrichen vorzeitig und konnten das Gremium somit überzeugen. Und der Film kam dann wenig später eben auch von Bildstörung dann in einer neuen Edition. Die hast du auch, Chris, ne?
Ja.
Ab 18 frei erhältlich und ungeschnitten auf den deutschen Markt.
Also du meinst es natürlich nicht ohne Grund, dass ich den Film habe. Weil es den Film ja irgendwie tatsächlich aktuell, wir haben das ja nachgeforscht, gar nicht mehr zu kaufen gibt. Ne? Also die Edition ist komplett ausverkauft, selbst die Emery, also ich habe ja noch die Special Edition, aber selbst die nachgeschobene Emery ist, glaube ich, komplett ausverkauft. Ne?
Das ist richtig, ja. Also sie haben, das ist auch bisher das einzige Label eben in Deutschland, die den gebracht haben. Es gab keine Sublizenzierung. Und ja, man bekommt die Disc zwar noch hier und da gebraucht am Markt, muss dann aber eben auch dann schon ja so an die 40, 50 Euro dafür hinlegen, wenn man die noch haben möchte. Und bin mal gespannt, ob der dann nochmal irgendwann vielleicht nochmal neu aufgelegt wird. Aber zumindest ist das die momentan einzige deutsche Blu-ray-Fassung offiziell lizenziert, die man erwerben kann.
Also ein Re-Release hätte er auf jeden Fall natürlich verdient. Aber man kann, wenn man jetzt auf den deutschen Ton verzichten kann, durchaus den Blick ins Ausland wagen. Dort dürfte man auch fündig werden. Regie geführt bei Henry hat John McNaughton, der in den 90ern, das passt so ein bisschen zu unserem Podcast von vor 2 Wochen, gemeinsam mit Neve Campbell Wild Things noch gedreht hat und mit Bill Murray die Mafia-Komödie Mad Dog and Glory. Den Cast hatten wir schon angesprochen, Michael Rooker natürlich, jetzt vor allem gerade dem jüngeren Publikum als Teil der Filmreihe Guardians of the Galaxy bekannt, hat aber auch im Bösewicht in Mississippi Burning gespielt oder in dem Stallone-Film Cliffhanger und ist generell einfach ein sehr beliebter Nebendarsteller, der
häufig... Oder auch in der Walking Dead-Serie war ja auch ein
prominenter
Charakter in den ersten Staffeln.
Ja, absolut korrekt. Und an seiner Seite ist dann sonst noch am bekannten Schauspielern Tom Towles. Der ist eigentlich in der Regel in Rob-Zombie-Verfilmungen tatsächlich zu finden. Also das Gesicht hat man auf jeden Fall schon mal gesehen. Und wenn man die ganze Zeit grübelt, ja, woher, einfach mal in Rob-Zombies Filmografie gucken, da spielt er eigentlich fast in nahezu allen Filmen mit. Bevor wir einsteigen, Pascal, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, worum geht's in Henry eigentlich?
Henry, ein vorbestrafter junger Mann, wohnt zurzeit bei seinem Freund Otis, welchen er im Gefängnis kennengelernt hat. Die WG wächst, als Otis noch seine Schwester Becky einlädt, bei ihm zu leben, nachdem sie sich von ihrem Ehemann getrennt hat, welcher sie körperlich missbraucht hat. Während einem ersten Beschnuppern beim abendlichen Kartenspielen erfährt Becky, weshalb Henry unter anderem hinter Gittern saß. Er hat seine Mutter ermordet, die ihn als Kind misshandelt und gedemütigt hat. Unbeeindruckt dessen macht Becky sich keine weiteren Gedanken ob der Tatsache, dass sie jetzt mit einem verurteilten Mörder in einer Wohnung lebt. Doch dies sollten beileibe nicht der letzte Mord Henrys gewesen sein, wie Becky und vor allem ihr Bruder Otis noch sehr bald erfahren werden.
Ja, der Film beginnt ja schon mit einem ziemlich drastischen Anblick auf eine Frauenleiche und man hat direkt so ein Unwohlgefühl dabei, weil das Ganze auch eher so, ja... Also ich hatte zum Beispiel das Gefühl, also nein, ich weiß nicht, wie das Gefühl ist, aber irgendwie sah es so aus, als würde man gerade selbst irgendwie auf so einem, hinter so einem Gebüsch irgendwie was, eine Leiche finden. So irgendwie hat sich das angefühlt, weil es so, ja, da können wir gleich noch drüber reden, so seltsam inszeniert ist, fast wie so ein, Na, ja, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann hast du dieses Bild dieser Frauenleiche, dann kommt ein harter Cut und wir sehen lernen Henry kennen, wie er im Diner ist, und dann kommt wieder ein harter Cut und wir sehen die nächsten zwei Frauenleichen, und das ist alles hat so ein extremes Unwohlgefühl bei mir ausgelöst, weil man auch nie sieht, wie diese Leichen in Anführungszeichen zustande gekommen sind oder wie diese Frauen umgebracht worden sind, sondern während wir diese Bilder sehen, dieser Leichen, hören wir einfach über die Soundkulisse, was passiert sein könnte, und unsere eigene Fantasie wird dabei so ein bisschen genutzt und hervorgerufen, und das hat das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, und auch sehr gegruselt irgendwie, und das zieht sich ja so ein bisschen durch die Anfangsminuten. Wir haben dann eine ganz drastische Szene, als eine Frauenleiche dort nackt in einem Badezimmer liegt und fast wie ein wie eine Skulptur aufgebaut ist und in ihrem Gesicht eine Glasflasche steckt und ihr Gesicht total entstellt ist davon, und immer wieder diese harten Cuts zurück zu Henry. Dann haben wir diese Frauenleiche, die dort im Fluss ertränkt ist. Und ich muss sagen, das ist ein sehr beeindruckender, aber auch sehr verstörender Beginn. Oder, André?
Total. Der Film wirft dich ja, wie man so schön sagt, ins kalte Wasser direkt. Gibt dir diese Bilder gepaart mit deiner angesprochenen Soundkulisse. Ich fand das relativ smart eben gelöst, dass er dir hier erstmal so ein direkt erstmal so ein bisschen dein Vorstellungsvermögen anspricht. Natürlich möchtest du dir sowas eigentlich nicht vorstellen. Ich wollte sagen, aber
ungewollt.
Ne? Genau, er zwingt dich ja so ein bisschen auf, dich direkt so eine, also diese Montage eben bestehend aus Bilder von Henry, völlig normalen, gewaltfreien Bildern von Henry, um einfach nur einen Eindruck zu bekommen, so wie sieht er überhaupt aus? Du lernst ja erstmal nichts über ihn natürlich in der Montage, aber du weißt schon, du kennst das Gesicht hinter dem, wer diese Morde verübt.
Auch ziemlich smart, das Ganze natürlich im Titel schon zu verraten, ne? Einfach so, Henry ist ein Serial Killer sozusagen. Also da finde ich einfach gut.
Es gibt kein Wenn und Aber so, ne? Es ist ja klar, worum es hier geht und um wen es hier geht. Und ja, eben dann wieder vermischt die Bilder mit der Soundkulisse und das Gesicht dazu, und das heißt, das zusammen vermischt sich in deinem Kopf ja direkt, und du kannst dir oder musst, bist gezwungen, dir vorzustellen, was dieser Mann eben diesen armen Frauen da eben tut und wie er sie zurichtet. Und wie du gerade sagst, bei diesem Mord in dem Badezimmer, bei dieser Flasche im Gesicht, da hatte ich auch so leichte, ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen so Butgereit-Vibes, so diese künstlerischer Aufbau von Leichen und Gewalt, so, das hatte zu gepaart vor allem mit diesem, der hat ja so ein, sprechen wir bestimmt auch noch drüber, der Film hat ja so ein, einfach so ein Home-Video-Look, so ein bisschen so einen gewollten Home-Video-Look, und ich musste irgendwie an Buttgereit denken, an so eine entrückte Form von Gewalt, die irgendwie super nahbar wirkt, weil sie eben wirkt, als ob du sie eben mit deinem Home-Recorder gedreht hast, und dann gleichzeitig aber eben diese Überinszenierung dieser Frauenleichen, wie du sagst, also als Skulptur, als Kunstwerk, und dazu gleichzeitig hörst du eben diese furchtbare Soundkulisse, durch die du gezwungen bist, dir auszumalen, wie das passiert ist. Die Synergie aus dem Ganzen, fand ich, hat den Anfang direkt mal richtig, richtig unangenehm, und also er hat den Weg gut bereitet, aber du warst auch direkt darauf eingestellt, okay Leute, du wusstest direkt, das wird kein Spaß hier. So, ich fand, dass der Film, der die Montage am Anfang, die setzt so den Ton für den Rest des Films schon sehr gut.
Pascal, André hat es eben schon angesprochen, die Inszenierung dieser Frauenleichen, die führt ja direkt eigentlich quasi zu einem Diskurs darüber, ob man quasi eine Leiche oder generell den Mord quasi als schön inszenieren kann. Weil es ist ja zum einen, finde ich, setzt sich die Inszenierung dieser Frauenleichen klar ab von der Ästhetik des restlichen Films. Und zum anderen sehen diese Mordszenarien oder diese Leichenszenarien irgendwie ja fast inszeniert aus und dadurch irgendwie schon fast künstlerisch. Wie hast du das gesehen?
Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz oder auch überhaupt eine interessante Interpretationsweise, denn ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass dadurch, dass die halt, wie du auch gesagt hast, die sind halt aufbereitet und sie sind, das ist jetzt natürlich dann, ich würde nicht sagen, sie sind schön, aber sie sind sie wirken, als wären sie mit der Idee geschaffen, mit der Idee aufbereitet worden, etwas Schönes zu erschaffen, während ja halt auch der Rest des Films halt, wie du es auch gesagt hast, halt nicht schön ist. Der Film versucht es auch gar nicht. Da kommt halt zum einen natürlich auch die von André schon erwähnte, diese Home-Video-Optik. Und auf der anderen Seite halt gleichzeitig auch einfach noch was gezeigt wird, so. Das ist natürlich das, die WG, die ich auch schon in der Inhaltsangabe erwähnt habe, die leben ja, ja, am unteren Existenzminimum. Da wird sich halt dann auch mit Kriminalität über Wasser gehalten. Es werden die Jobs, die Leute da bestreiten, sind halt, ja, von Tänzerin im Nachtclub, dann über irgendwelche Berufe, die dir der Bewährungshelfer dann da noch zuschustert, halt, ja. Simpelste Arbeit. Also die ganze Welt ist nicht schön und es wirkt da dadurch halt so ein bisschen, und das trifft ja auch so ein bisschen das, was André gesagt hat, dieses Entrückte, dass man halt in dieser nicht schönen, tristen, trostlosen, traurigen Welt dieser Hauptfiguren dann die Leichen sieht und die tatsächlich noch auf eine gewisse Art und Weise dann strahlen und schillern, so, ohne das jetzt in irgendeiner Art und Weise positiv zu meinen damit, ihr wisst, was ich meine, aber ja, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben.
Aber da filmt das, André. Diese Gewalt quasi oder das Ergebnis der Gewalt so zu inszenieren. Also es ist ja nicht schonungslos, das ist ja auf keinen Fall. Allein, also diese Drastik bei der Frau mit der Flasche im Gesicht ist, glaube ich, jedem, der diese Szene kennt, durchaus bekannt. Aber eine gewisse Ästhetik kann man dem nicht absprechen, oder?
Deswegen habe ich Puttgereit genannt, weil er das, ja, zum Beispiel, wenn man den Film Necromantik so, er hat das ja damit auf die Spitze getrieben quasi, diese fast liebevolle, kunstvolle, irgendwie ästhetische, Arthouse-mäßige Inszenierung, jetzt mal salopp gesagt, von Gewalt oder von einem Leichnam, das hat halt was extrem Morbides. Gleichzeitig kannst du da aber auch ganz viel reininterpretieren und auch hinterfragen, so, warum ist es denn so inszeniert? Was auch dann gleichzeitig übertragen auf den Killer natürlich, ne? Also ein Killer, der komplett schonungslos roh und brutal vorgeht, der würde die Leiche halt einfach irgendwo links liegen lassen und nicht so drapieren quasi. Also das hat ja auch quasi dann, da kannst du ja reininterpretieren, hat das einen Sinn? Hat das eine, spricht das für ein Motiv des Killers? Spricht das für seine, hat er selber dahinter irgendein ästhetisches Motiv? Findet er das aus irgendwelchen Gründen anregend, wenn er das so inszeniert? Also da kannst du ja ganz viel reininterpretieren. Das kannst du als Zuschauer eben auf die Szenen übertragen und dann eben auch auf Henry schon, bevor er überhaupt ein Wort gesprochen hat. Das ist ein interessanter Einstieg einfach.
Ja. Wir lernen dann in der Folge die Figuren etwas besser kennen. Wir lernen Henry kennen, das ist ja die Hauptfigur, die namensgebende Hauptfigur unseres Films, der ja zwischen seinen Morden ganz gewöhnlich arbeiten geht. Er wohnt mit seinem Freund Otis zusammen und in diese Szenerie tappt dann sozusagen Becky rein, das ist die Schwester von Otis, und wir lernen diese Konstellation kennen. Wir lernen ein paar Hintergründe kennen, zum Beispiel, dass Henry damals eingesessen hat, weil er seine Mutter umgebracht hat. Wir sehen, wie Becky und Henry sich langsam, ja, kennenlernen, wie sie sich verstehen und wie sie durchaus auch Zuneigung zueinander empfinden. Wir lernen aber auch Widersprüche kennen, auch gerade in dieser Szene, als Henry eben später Becky erzählt davon, wie er seine Mutter umgebracht hat und er sich da so ein bisschen in Widersprüche verhangelt. Und diese Figurenkonstellation finde ich durchaus interessant, weil der Film uns natürlich Henry erstmal als absoluten, ja, Psychopathen kennenlernen lässt. Wir sehen seine Mordopfer. Wir wissen, dass es ein grausiger Mensch ist, der grauenvolle Taten vollbringt. Aber ich finde auch, dass der Film es durchaus sowohl durch seine Darstellung als auch durch die Darstellung der Umgebung sozusagen lässt erkennen, dass Henry mehr oder weniger das Opfer seiner Umwelt ist. Das ist ja so ein bisschen ähnlich mit dem Vergleich, den wir auch aus William Lustigs Maniac kennen zum Beispiel. Das ist ja auch ähnlich, dass zum Beispiel das Kind bzw. der Mörder unter diesem Frauenkomplex litt und unter den Erfahrungen aus der Kindheit mit der Mutter. Das ist ja auch so ein bisschen ähnlich. Und der eigentliche Psychopath oder Soziopath besser gesagt des Films ist eigentlich Otis, der eben gar nicht diese Vergangenheit mit sich bringt und diese Komplexe und diese psychischen Probleme in dem Sinne mit sich bringt, sondern er macht später einfach mit bei Henry, aber aus ganz anderen Beweggründen, nämlich aus Langeweile und aus Frustration über sein Leben. Und das ist halt interessant, weil er eben auch gewissermaßen Grenzen überschreitet, die Henry eben nicht überschreitet, die eben dann zum Beispiel Richtung Vergewaltigung gehen und Richtung Nekrophilie gehen oder eben er später auch vor seiner eigenen Schwester nicht Halt macht. Das sind halt Grenzen, die Henry nicht überschreitet. Und das Interessante daran ist, dadurch macht McNaughton Henry zu einer Art Helden des Films zwischenzeitlich, obwohl das eine Figur ist, die wir moralisch gesehen eigentlich gar nicht als Held sehen dürfen, Pascal.
Mhm. Das ist tatsächlich super interessant. Weil in diesen Momenten, wo dann Henry jetzt mal in großen Anführungszeichen Heldenhaftes tut, was jetzt ja auch, ja, beispielsweise, du hast es schon erwähnt, so Otis macht dann auch, versucht dann später auch, sich da inzestiös mit seiner Schwester, ja, seine Schwester anzugehen, und da greift Henry halt ein. Henry hält Otis des Öfteren zurück, wenn er halt dann wie die von dir eben erwähnten Grenzen überschreiten möchte. Und dadurch ist es halt auch dann durchaus so, dass man denkt, okay, ja, wie soll man sagen, naja, immerhin so ein bisschen das Gefühl, haben wir hier jemanden, der dann noch mal hier und da trotzdem sagt, stopp, so und nicht weiter. Aber auch wenn das jetzt so dann inszeniert ist und auch das Gefühl bei mir zumindest auch in diesen Szenen so ankam, wenn man da halt auch nur eine Sekunde drüber nachdenkt, ist natürlich klar, dass das halt beides einfach zwei fürchterliche Menschen sind. Ob jetzt Opfer der Umstände oder einfach nur ja, unbegründet fürchterlich, ändert dann natürlich dann ja im Endeffekt nichts an der Person, die dann da vor dir ist. Und ja, es ist trotzdem, glaube ich, ganz klug, weil wenn beide komplett grenzenlos über die Laufzeit des Films agieren würden, dann hätte der Film tatsächlich, ja, ich glaube, dann wird der Film nicht mehr so gut funktionieren, weil dann hättest du auch keinen Grund mehr, in Anführungszeichen, mitzufiebern. Dann hättest du auch keinen, dann wäre es einfach nur noch eine unangenehme Folterkulisse, wo wir einfach nur noch sehen, wie Menschen nacheinander sterben. So ist ein bisschen was drin, was einem schon noch so eine Art Spannung verkauft.
André, was hat das mit dir gemacht, als du, wir greifen ja auch schon mal zwischendurch ein bisschen vorweg, aber als Henry zum Beispiel, als sich Otis an seine Schwester vergeht, als Henry dazwischen geht und sie verteidigt und Otis letztendlich ja auch umbringt, und es ging dir ja sicherlich auch so, dass du in dem Moment irgendwie dankbar warst dafür, dass Henry dazwischen geht, aber gleichzeitig du dann im nächsten Moment denkst, okay, jetzt bin ich dem Typen dankbar, der aber vorher schon 20 Frauen umgebracht hat in dem Film. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, wie Pascal gerade sagt, ne, wären beide komplette Psychopathen und würden sich jetzt irgendwie zusammen an Becky vergehen und einfach wirklich beide konsequent nur Schlimmes tun, hätte der Film auch keine Fallhöhe. Dann wäre es eigentlich ein Rob-Zombie-Film. Dann würdest du irgendwie Three from Hell gucken oder Two from Hell in dem Sinne, wo einfach die Protagonisten beide durchgehend evil sind und du einfach überhaupt keine Möglichkeit hast, auch eine irgendeine Menschlichkeit zu sehen. Dann wäre es wirklich ein reiner, ja, Serienkiller-Streifen mit wahrscheinlich vielen Toten und, wie gesagt, emotional keiner Fallhöhe, weil du auch niemanden hast, mit dem du irgendwie reflektiert umgehen kannst, sag ich mal. Und dadurch, dass du eben halt Henry hier als ja, einmal durch den Background, den er bekommt, mit dem Tod seiner Mutter und so weiter, und man eben schon merkt, dass er halt, ich meine, das ist natürlich, jetzt kann man auf der einen Seite sagen, klischeebehaftet, auf der anderen Seite wissen wir auch durch Aufarbeitung von Serienkillern, dass es nun mal auch Fakten sind. Ja. Er ist halt ein Troubled Child so, er hat eine schlimme Kindheit und das hat halt viel mit ihm gemacht, was er heute verkörpert. Wir lernen ja einfach viel mehr über Henry als auch über Otis, der ja trotzdem halt ein Nebencharakter in dem Sinne bleibt. Merken aber ja recht schnell im Film, dass Otis einfach grundlegend einen an der Waffel hat. So, also wo Henry ihn ja noch quasi, das ist wieder mal das Erschreckende an der Figur von Henry. Auch das ist ja etwas, was in True Crime Fällen immer wieder belegt wird bei solchen Serienkiller Fällen, dass die meisten Serienkiller eben sind nicht die verransten Psychopathen, die irgendwie in Messibuden leben, sondern es sind Leute, die im Leben stehen, die Frauen, Kinder haben, die gute Jobs haben, die sich artikulieren können auf gute Art und Weise, ne? Die zum Beispiel Ted Bundy, prominentestes Beispiel hier. Und so ganz extrem ist es bei Henry zwar nicht so, also er ist jetzt irgendwie nicht Präsident und mordet nebenbei, aber wenn man gerade in dem Moment, wenn er mit Becky eben von normal spricht und mit ihr normal umgeht, dann merkst du, dass Henry eigentlich trotzdem noch einen sehr klaren Kopf hat, was es noch umso erschreckender macht, was er dann für Taten begeht. Otis hingegen wird aber eben von vornherein als wirklich eher so ein schmieriger, ekliger abgewrackter Typ eingeführt, der ist nur im Saufen, ne, der ist einfach seinen Lebenssinn auch verloren, das merkst du richtig. Er ist ein richtig runtergekommener, abgewrackter Typ. Und da hast du dann eben die Fallhöhe zwischen den beiden. Und ja, jetzt konkret auf deine Szene einzugehen, die du benannt hast, natürlich bist du dankbar. Es war leider abzusehen, dass diese Szene kommen wird. Es werden ja immer wieder Andeutungen schon am Anfang gemacht, dass Otis seine Schwester da immer wieder begrapscht und Co.
Super unangenehm, dieser Moment, als sie sich dieses I Love Chicago T-Shirt kauft und du gleich einfach merkst, als Otis sagt, ja, probier das doch mal an, und er das nicht sagt, um irgendwie seiner Schwester eine Freude zu bereiten, dass das T-Shirt cool findet, sondern weil sie
aussehen soll.
Genau.
Ja, total. Und er begrabbelt sie ja ganze Zeit. Oder wenn Henry und sie da tanzen, dann filmt er sie ja mit und dann will sie ja dazu drängen, quasi macht mal weiter, ne? Richtung so, drückt mal ein Porno irgendwie. Er ist halt einfach komplett unangenehm. Und von daher die Konsequenz, dass er das dann auch durchzieht und dann ja auch da vor Inzest und Vergewaltigung nicht zurückschreckt, das passt zum Charakter. Und wie gesagt, in dem Moment, wo Henry reinkommt, bist du natürlich erleichtert, weil du denkst, ja, danke, dass jemand, egal wer es gerade ist, diese Frau rettet. Aber natürlich im nächsten Moment weißt du natürlich, und spätestens als er ihn dann tötet, weißt du natürlich direkt wieder, ja, das macht er jetzt gerade, weil er diese Frau halt schon irgendwie interessant findet, auf eine menschliche, der menschliche Henry findet diese Frau interessant, aber auf der anderen Seite weißt du eben trotzdem, wer er ist, was er ist und was er ja vermutlich noch tun wird und so weiter. Von daher ist es eigentlich nur ein, er ist Mittel zum Zweck in dem Szenario. Ich hatte aber jetzt nicht irgendwie, ich wäre jetzt nicht aufgestanden, hätte Jubelschreie ausgeführt, weil er ins Zimmer kommt, sondern ich dachte mir, für den Moment war er eher die Rettung, aber er ist nicht die Lösung.
Eigentlich nur die minimal weniger schlechte Person unter den ultraschlechten Personen, wenn man so
will. Genau.
Wie der Film damit auch so ein bisschen spielt, finde ich auch ganz interessant, als Otis und Henry eines Abends ja noch ausgehen und dann wieder zwei Frauen umbringen. Und das macht halt McNaughton super smart, dass er dann wieder so ein Hardcut, ja generell so ein extremes Stilmittel hier in diesem Film, diesen Hardcut macht und man die beiden danach sieht, wie sie Fastfood verspeisen. So, das ist einfach so diese Gräueltaten Cut und irgendwas Alltägliches passiert und das macht er ja sehr häufig in diesem Film. Und dann später kommt es zu dem Szenario, dass Otis ja den Schwarz-Weiß-Fernseher zerstört und er gemeinsam damit Henry einen neuen Fernseher kaufen will. Und das machen sie natürlich nicht eben in einem ganz normalen Elektronikfachhandel, sondern bei so einem Hinterhofhändler. Und ich fand es auch sehr krass gemacht, dass dann McNaughton es relativ smart löst, hier jetzt die Medienkultur und die Projektion von Gewalt in Medien ins Spiel bringt, indem er eben diesen Fernseher zum Mittelpunkt des Geschehens macht. Und auch dieses ganze Szenario, wie es aufgebaut ist, wie die beiden dann in dieser Garage sind von diesem Hinterhofhändler und sich diese ganze Situation so hochschaukelt. Und du weißt schon, okay, die beiden sind da. Der Verkäufer, der auch so ein bisschen pisst ist die ganze Zeit und auch sehr unangenehm ist und auch so leicht reizbar und beleidigend wird. Du weißt schon, als die beiden diese Garage betreten, okay, diese Situation wird ausarten. Und ich finde, darin liegt so ein bisschen diese Spannung, die da drin liegt. Aber ich mag's halt, das hatten wir ja schon mal, hatten wir noch gar nicht, aber werden wir bald haben, wenn wir über die Nightmare-Reihe reden, zum Beispiel diese Szene, in der das eine Mädchen in Nightmare on Elm Street 3 quasi mit dem Kopf von Freddy in den Fernseher reingezogen wird und daran stirbt. Und hier ist es ja auch so ein bisschen ähnlich, dass die beiden den Fernsehhändler oder den Elektronikhändler dort mit einem Fernseher töten und sehr ironisch diese Szene irgendwie in gewisser Weise. Und sie dann eben auch noch diesen Camcorder mitnehmen, der ja noch sehr wichtig wird für das weitere Geschehen. Und das ist das, was André eben schon angedeutet hat, deswegen nehme ich die Sequenz mal gleich mit, als sie dann diesen Camcorder mit nach Hause nehmen und man sieht, wie Otis so ein bisschen so ein Home-Video dreht, sie drehen so ein bisschen, wie sie ausgelassen feiern und dann übernimmt Otis den Camcorder und filmt Becky und Henry, wie sie tanzen und wie er automatisch dann durch dieses Videoformat, das ist so ein bisschen das, was McNaughton versucht zu kritisieren, auch mit dem Film, ist dieses Eindringen in die Privatsphäre, wie er ihnen sagt, hey, komm, knutsch doch mal hier, fass sie doch mal da an und so weiter und sie quasi letztendlich zu sexuellen Handlungen auffordert und das alles filmen will mit der Kamera und das wird ja später, da kommen wir ja gleich noch drauf, noch so ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber gerade dieses Spiel mit dieser Ästhetik des Films und dann noch diese, also der Film ist ja in dem Sinne kein schöner Film, der ist ja im 4:3 gedreht, der hat ein sehr schmuddeliges Bild und dann noch etwas noch Ästhetischeres reinzuholen, nämlich diese Videokamera, das ist super smart gelöst. Aber generell, Pascal, ich will jetzt nicht zu weit greifen. Zurück zu der Szene dort in der Garage. Wie unangenehm war das für dich?
Ja, auch unangenehm. Ich glaube jetzt aber im Vergleich tatsächlich zu den vielen anderen Morden verhältnismäßig, und vielleicht auch gerade zu der Szene, die du jetzt schon angekratzt hast, was da, oder die, ja, auf die wir dann später noch kommen werden, wo wir dann halt ja, eine ganze Sequenz aus der Sicht der Videokamera zu sehen bekommen, eher weniger unangenehm, aber trotzdem eine meiner liebsten, weil intensivsten Szenen. Einfach, weil auch ich finde das halt, es ist halt maximal clever gelöst, wie diese Szene hier aufgebaut ist, auch einfach vom Drehbuch. Du hast halt die Situation, dass, wie du sagst, du weißt, dass das eskaliert so. Das wird, wir werden uns jetzt hier nicht 10 Minuten angucken, wie da zwei Parteien über Fernseher verhandeln und dann am Ende gehen die dann mit dem Fernseher raus und das ist natürlich jetzt, so wird's nicht ausgehen, das weißt du. Aber dadurch, dass natürlich der Verkäufer nicht weiß, mit wem er es hier zu tun hat und er zeitgleich dann halt aber auch deshalb überhaupt kein Interesse daran hat, zu deeskalieren, sondern einfach in seiner ja, wie du gesagt hast, leicht cholerischen, genervten Rolle mit seiner Attitüde als Verkäufer da halt einfach agiert, ist es verhältnismäßig intensiv, weil du halt denkst, okay, bitte so back off, so geh mal ein Stück zurück, sonst töten dich die beiden hier und sie könnten es ja eh, sie hätten ja, also für die ist ja ab dem Moment, sind die Grenzen ja schon, haben sich ja schon in Luft aufgelöst und wenn sie einen Fernseher haben wollen, dann gehen sie da halt hin, bringen den Typen um und nehmen sich halt den Fernseher mit. So, deswegen ist das eh alles mehr oder weniger eine Farce, dass sie überhaupt über dieses, ja, über diesen Schritt des Verhandelns und des, was für Fernseher hast du denn hier, das ist unser Budget, dass sie das überhaupt machen, ist ja schon mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, ob das so, ja, schon eigentlich nur noch eine Art Spiel sein soll von den beiden, so mit der stillen Vereinbarung, okay, aber am Ende bringen wir ihn eh um, ne, also wir geben dem jetzt keine 50 ja. Dollar, wir haben ja nix, so, ja, auf jeden Fall ist eine sehr starke Szene und auch dann halt natürlich nochmal doppelt clever einfach, weil ich glaube ja auch dann Henry fragt Otis, was oder fragt er den Verkäufer, ich weiß es nicht mehr, was ist denn diese Camcorder, ja, diese Videokamera, ja. Was kann man damit machen? Und ab dem Zeitpunkt nimmt dann ja halt der Camcorder auch eine unfassbar prominente Rolle ein und ich finde das auch so, schlägt so ein bisschen auch die Brücke nochmal zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, die Inszenierung der Leichen, dieser Versuch, aus den Leichen, die ermordet wurden, im Anschluss etwas Schönes zu machen. Ich finde, dieser Ansatz von Henry, der weicht jetzt so ein bisschen halt dem neuen, der neuen Idee jetzt halt quasi während des Mordes, den Mord zu inszenieren. Also nicht mehr die Leiche, sondern wir inszenieren jetzt den Mord, wir filmen den Mord, wir drehen ihn wie ein Regisseur. Einfach auch nur wahrscheinlich aus zum Teil pragmatischen Gründen, weil, wie wir es sehen, die dann ja auch durchaus Spaß daran haben, sich das dann nochmal anzugucken. Und das ist tatsächlich so eine Art, ja, weiß ich nicht, wie man das beschreiben soll, aber so eine Art Weiterentwicklung im Psychopath-Sein. So, wir haben jetzt ein neues technisches Spielzeug. Was können wir damit machen, um das, was wir eh zu tun, nochmal anders für uns nützlich zu machen, für unsere kranken Fantasien im Kopf, so. Das ist schon gar nicht so egal.
Das ist ja zum einen hast du ja, also durch dieses Einsetzen der Videokamera hast du ja mehrere Dinge, die eingeführt werden, die sich auch direkt an den nächsten zwei Szenen letztendlich daraus ergeben. Du hast einmal diesen Vorfall im Park, als Otis dort so einen Überfall zwischen, ich glaube, sogar Obdachlosen mit der Kamera beobachtet und auch dort wieder so dieses Voyeurhafte und auch dieses Eindringen in die Privatsphäre ganz klar in den Mittelpunkt stellt. Und Henry ihm beiläufig erzählt, wie man so richtig tötet und wie man unauffällig tötet. Und dann hast du eben diese Szene, auf die andere ja gleich mal ein bisschen genauer eingehen kann, in der Nacht, als die beiden diese Familie überfallen, als sie den Mann töten, als sie das Kind töten und diesen ganzen Vorfall auf der Videokamera filmen. Und auch sehr interessant, wie dort zum Beispiel, das kann man zumindest so deuten, der Kameramann bzw. der Regisseur, also Henry quasi die Kamera ablegt, um selbst Akteur seines Films zu werden, als er den Jungen dort umbringt und sie auch die Frau umbringen und Otis dann anschließend die Frau vergewaltigen will, doch Henry kann ihn dann noch zurückhalten. Und das alles beobachten wir durch die Videokamera, sowas ähnliches hat ja später Michael Haneke auch gemacht hilf mal kurz.
Bitte?
Michael Haneke, der österreichische Film.
Funny Games?
Ja, in Funny Games, ja auch ähnlich gemacht, dieses Spiel mit diesen Perspektiven und die vierte Wand und so weiter. Und Ja, und das ist halt auch ein krasser Move von McNaughton, es so zu inszenieren, dass wir das Ganze eben halt auch durch die Videokamera sehen und man gar nicht so richtig mitbekommt, dass wir eigentlich einen abgefilmten Fernseher sehen und Otis und Henry sich diese Videoaufzeichnung sich ansehen. Das fand ich unglaublich beeindruckend und auch unfassbar krass, weil es eben gleichzeitig auch diese Darstellung dieses Ungefilterten ist, André. Du hast dieses Videobild und da ist eben kein Regisseur, der das noch schneidet, der das editiert und der über diese schlechte Machart hinwegsetzt. Und das ist so, habe ich zumindest, das habe ich jetzt auch ein bisschen gelesen, ein paar Texte mit dem Film, dass es eben ein Statement von McNaughton sein soll, eben gegen diese Täterglorifizierung, die wir aus vielen anderen Horrorfilmen, gerade aus dem Slasher eben kennen und gegen diese Verharmlosung von Opfern und von Gräueltaten. Und ich muss sagen, hat die Wirkung bei mir nicht verfehlt. Also es ist unglaublich beeindruckend. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, kann ich dir eigentlich nur nahtlos zustimmen. Ich finde, es ist schon mit einer der stärksten Szenen des Films, aber auch einer der intensivsten und sicherlich grausamsten, weil sie hier auch beide so absolut kaltblütig sind. Ich meine, das sind sie vorher auch, aber ich finde auch durch diesen, wie du sagst, diesen Winkel, du siehst dieses Wohnzimmer, du siehst eben, wie links der Mann liegt, du siehst, wie Otis sich dann der Frau zu schaffen macht. Ja, bricht ihr dann ja auch recht schnell das Genick. Sowieso generell wird in dem Film ständig das Genick gebrochen. Das ist super unangenehm einfach die ganze Zeit. Weil es auch so ein bestialischer Tod ist, einfach so zurück und weg irgendwie. Das ist wirklich echt unschön inszeniert. Also auf eine positive Weise unschön inszeniert. Und ja, beginnt dann, das ist auch wieder so direkt so ein Sinnbild für Otis dann auch, beginnt dann posthum sich an ihr zu vergehen. Also er beginnt erst sich an der Frau zu vergehen, nachdem sie tot ist. Was du, wie du sagst, dann ja Henry noch abwendet dann im letzten Moment so quasi. Und ja, auch als der Junge dann da reinkommt und das sieht, was die beiden da mit seinen Eltern machen, kurz diese Perplexität aller Beteiligten im Raum, ja. Die beiden Killer so, fuck, wer ist das? Der Sohn da, der ist der Junge, kann das, steht auch erstmal so wie angewurzelt da, kann es natürlich nicht fassen. Und ja, bevor er dann fliehen kann, wird er ja auch dann geschnappt und zur Strecke gebracht. Das ist schon echt richtig, richtig bestialisch, die Szene insgesamt. Und das, was ich noch eigentlich, also der krasseste Moment eigentlich danach dann, wenn du dann realisiert hast, dass sie sich das Ganze gerade auf ihrem eigenen Tape angucken, ist eigentlich dann auch wirklich die Höhepunkte, die Zuspitzung des Ganzen ist, wenn Otis dann zum Videorekorder geht und sagt dann, und spult halt zurück und Henry sagt, hey, was machst denn du? Und Otis sagt halt, ja, ich will es auch mal sehen.
Ja,
so ganz hart. So ganz selbstverständlich, als ob du dir zu Hause eben gerade ein Video ausgeliehen hast und hast halt gerade irgendwie einen coolen Actionfilm geguckt oder so und denkst dir, ja, ich will die Szene nochmal sehen, die war cool.
Findest du die Medienkritik, die dahinter steckt, ein bisschen platt oder findest du, dass die durchaus subtil hier ankommt? Also gerade durch dieses.
Nee, also subtil finde ich sie nicht, aber ich finde sie eher im Gegenteil, ich finde sie angenehm roh, weil sie halt einfach sehr ungefiltert ist. Sie ist so dargestellt, dass sie auch wirklich der Letzte versteht. Und das finde ich legitim. Also sie ist ja wirklich einfach sehr plakativ und ungeschönt, sage ich mal. Und das zeigt seine Wirkung, würde ich sagen.
Wir haben über eine Person noch nicht so genau geredet. Und das ist eben Becky, die ja letztendlich in diesem Film die einzig normale und irgendwie neutrale Person in diesem Film darstellt. Vielleicht an manchen Stellen etwas naiv. Aber letztendlich will sie auch eigentlich nur einen Neuanfang haben. Sie will sich einen Job suchen und sie verliebt sich dann eben in der Zeit dort in der WG in Henry. Welchen Eindruck hattest du, Pascal, von Becky und welchen Sinn siehst du bei ihr überhaupt für den Film?
Ja, also den Sinn in der Rolle von Becky ist, ja, ich denke mal, die Rolle erfüllt mehrere Zwecke. Also einerseits ist es natürlich, wie du eben gesagt hast, sie ist die im Vergleich normalere Person aus diesem Triumvirat und ist dann natürlich einfach dafür da, um Kontrast zu schaffen, dass du halt dann auch eine Figur hast, mit der du halt vielleicht auch einfach mal wirklich legitim Sympathien haben kannst, für die du mitfiebern kannst, weil sie natürlich jetzt, halt einfach die reinste Person dieser dreien ist. Und zeitgleich hat aber mich ihre Rolle dann auch, und ich denke auch, das ist etwas, was beabsichtigt war, halt auch so ein bisschen traurig gemacht oder mit Traurigkeit erfüllt. Einfach weil, wir lernen Becky kennen und sie ist halt, wir bekommen schon mit, klar, ich meine, Otis ist ihr Bruder so, die wird jetzt auch nicht aus den besten Verhältnissen stammen, aber einfach diese Nüchternheit, wie sie dann einfach alles so registriert, was um sie herum passiert. Und wenn sie dann den Dialog hat mit Henry und einfach, dass du siehst, wie sie mit Henry Karten spielt, er ihr erzählt, weshalb er im Gefängnis war. Erstmal, dass es natürlich für sie komplett normal ist, dass sie halt mit verurteilten Straftätern abhängt, weil sie weiß ja, dass ihr Bruder auch im Gefängnis war. Deswegen schockiert sie das schon einmal nicht mehr, aber es schockiert sie nicht mal mehr, dass sie jetzt mit jemandem Karten spielt, der seine Mutter ermordet hat und dann auch noch so merkwürdige, dann immer noch die Geschichte verdreht und dann auch noch mal erzählt, erst habe ich sie erstochen, dann habe ich sie erschossen. Und sie das nicht nur nicht abschreckt, dass sie dann nicht nur sagt so, Otis, hier, ich glaube, ich, ja, ich bevorzuge die Parkbank, wir sehen uns, sondern dass sie dann halt sogar stets noch positive Gefühle für Henry empfindet. Obwohl sie ja eigentlich jetzt, so wie der Film uns das zeigt, keine Psychopathin ist und sie das auch eigentlich wahrscheinlich nicht gut heißt, was passiert, was sie natürlich dann jetzt nicht alles mitbekommt, aber trotzdem, sie ist einfach so in dieser Welt gefangen und sagt sich so, ja, das ist halt, so ist halt meine Welt. So, das sind halt die Menschen, mit denen ich abhänge, weil anders geht's nicht. Meine Jobs sind, ja, ich bin halt hier, mache hier exotischen Tanz hier, hab jetzt hier einen neuen Job als Shampoo-Mensch in einem Friseursalon bekommen. Und das ist halt dann
ist
auch
das,
so.
Ist das ein Job, Shampoo-Mensch?
Ja, ich weiß nicht, sie hat dafür ein englisches Wort, irgendwie Shampoonist oder so, ich weiß es nicht, aber ich habe das jetzt, es ist jetzt ein eingetragener Beruf in der, ja.
Alles klar.
Shampoo-Mensch. Und ja, also so, sie weiß halt für sich, wo auch dann mehr oder weniger ihr Leben ihr Leben gedeckelt ist. Und das ist halt, finde ich, so traurig. Und ich denke aber auch, das will der Film in dem Moment dann nochmal, genau das will der Film mit Becky machen, dass du halt diese relativ unschuldige Person in dieser schlimmen Welt hast und du möchtest jetzt halt zumindest nicht, dass diese Person jetzt da auch noch, dass der noch so viel Schlimmes passiert, wenn sie schon ja sowieso mit so einem trostlosen Schicksal gestraft ist. André, das funktioniert meiner Meinung nach gut. Entschuldigung.
André, hattest du zu einer Sekunde des Films das Gefühl, dass Becky dafür sorgen kann, dass in Henry eine Umkehr stattfinden kann oder dass sie ihn irgendwie aus dieser Umwelt herausholen kann, oder fand das bei dir nicht statt?
Na, ich finde ja, Becky ist halt, also ich bin ganz bei Pascal, absolut. Das ist ihre Charakterzeichnung im Film, absolut. Ich finde, sie ist ein bisschen wie so eine, sie ist wie jemand, der, also es gibt ja Menschen, die führen Brieffreundschaften mit Straftätern.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. Es gibt ja Frauen, die finden, oder allgemein, Männer und Frauen, es gibt Menschen, die fühlen sich irgendwie zu Straftätern, und auch gerade bei Serienkillern ist das eben sehr, sehr häufig vorgekommen. Die fühlen sich da irgendwie hingezogen und führen halt Brieffreundschaften mit solchen Straftätern. Und sie ist ein bisschen wie so eine Person. Sie wirkt so ein bisschen außenstehend, obwohl sie natürlich halt dann schon auch mit ihnen da lebt. Aber sie wirkt eben wie jemand, der da irgendwie von angezogen ist auf eine seltsame Weise, aber eigentlich zu normal eben wirkt, genau das, damit man das von ihr glauben könnte. Und sie, im Endeffekt ist sie ja der moralische Kompass des Films. An ihr kannst du ja komplett den moralischen Kompass für dich messen als Zuschauer und aber auch für die Charaktere. Denn als Zuschauer ist sie für dich so ein bisschen so der, sie ist so der Unschuldsengel. Sie hat nichts getan. Sie wird verletzlich inszeniert. Sie ist die Unschuld im Film. Und deswegen bist du natürlich auch schockiert, wenn ihr dann was passiert, wie bei der Szene mit Otis, wo er sie angeht. Und deswegen bist du auch froh, wenn ihr geholfen wird, wenn sie gerettet wird. Und bei sie ist das Einzige im ganzen Film, was irgendwie eine positive Konnotierung hat. Alles andere ist ja schlimm im Film. Jeder Charakter, alles, was gezeigt wird, ist eigentlich negativ. Und sie ist das Einzige, was irgendwie raussticht. Und für die Charaktere ist sie halt auch der moralische Kompass, beziehungsweise für Otis im Grunde nicht, weil er hat gar keinen. Das wird ja auch gleich schnell klar gemacht. Aber für Henry ist sie halt so das einzige Licht am Ende des schon längst dunklen Tunnels, in dem er steckt seit langer Zeit. Und damit auf deine Frage zurückzukommen, nee, hatte ich nicht, weil ich finde, selbst wenn sie Karten spielen, selbst wenn sie am Küchentisch sitzen und über ihre Leben reden, und selbst dann eben am Ende, wenn es dazu kommt, dass die beiden sich ihre Gefühle irgendwie bestätigen, ich finde, du hast immer im ganzen Film über, bekommst du gut vermittelt, dass Henry eigentlich schon lange lost ist, so, der ist schon weg, der versucht es zwar, und er gibt sich ja einfach sichtlich und redlich Mühe, sage ich ja, in den Szenen, in denen er nicht kaltblütig ist, normal zu wirken und irgendwie eine Art von Sympathie aufbauen zu können. Aber ich finde einfach seine Körpersprache, auch wenn sie diese, ich muss nochmal auf diese Tanzszene kommen, weil ich die auch mit einschneidend finde im Film. Wenn sie dann tanzen, was Otis ja filmt dann, sie fordert ihn ja auf und er ist auch so, also einerseits so klar, er kann vielleicht nicht tanzen, das ist jetzt mal einfach nur der Aspekt. Aber ich finde allgemein, auch wie die erste Szene, er ist so komplett unsicher. Er hasst es gerade komplett, weil er will zwar normal wirken, aber er ist es halt nicht, das weiß er eigentlich. Und wie er sich dann auch so ein bisschen, also er ziert sich ja dann so und hampelt dann ja so ein bisschen für sie mit rum. Aber du merkst immer, egal in welcher Szene, auch wenn es eigentlich eine normale Szene sein soll, in der sie irgendwie menschlich aufeinander wirken, hat Henry immer dieses Entrückte. Er ist immer so mit einem Schritt im Schatten, während sie halt versucht halt dieses Leuchtfeuer für ihn so zu sein. Deswegen, also nee, hatte ich nicht. Mir war schon relativ klar, dass das böse endet, weil eine andere Konsequenz für den Film hätte es nicht geben dürfen. Weil er nicht mit einer Sekunde, also dafür hat er auch schon zu viel begangen. Also er wird ja durch und durch. Allein die Montage am Anfang also sagt dir eigentlich schon, wie der Film ausgehen muss, weil er schon viel zu viel tief drin steckt. So, der ist einfach psychisch schon lange verloren. Und deswegen war mir das schon klar, dass der Film eben auf diese Weise endet. Und dass dafür eben für diese Liebe keine Chance besteht.
Ja, dann bewegen wir uns mal zu diesem von dir angesprochenen Ende. Es ist ja dann so, dass Becky auf jeden Fall schon zwischenzeitlich die Idee hat, wieder nach Hause zu fahren und auch zu ihrem Kind. Das darf man ja auch nicht vergessen, sie hat ja auch ein Kind. Und sie möchte auf jeden Fall, dass Henry mitkommt. Und dann kommt es zu dieser Szene, die wir bereits ausführlich beschrieben haben, als er dann eines Abends nach Hause kommt und erleben muss, wie sich Otis an Becky vergeht und sie misshandelt und sie letztendlich auch töten will. Und Henry dann instinktiv eben seinen Freund tötet. Und auch da hast du wieder genau das, was André auch beschrieben hat. Dazu fällt mir übrigens noch diese Szene ein, in der es beinahe zum Geschlechtsverkehr kommt zwischen den beiden, als Otis ja noch dazwischen kommt. Auch da wirkt Henry ja völlig, wie hast du es eben genannt, André?
Also er drückt, der ja, ist halt, genau. Also er will normal wirken, aber du merkst, er kann das gar nicht.
Diese Situation gar nicht kennt, ne?
Genau, also er hat wahrscheinlich schon mal Sex gehabt, aber ich sag ja, er wirkt aus Liebe, vielleicht nicht, das ist halt der
Punkt, ne?
Oder so, genau. Und er wirkt halt einfach selbst in dieser Situation, die ja eigentlich sehr stimmungsvoll sein sollte, wenn sie sich wirklich lieben oder vor allem, wenn er sie wirklich Gefühle für sie hätte,
ja,
auf eine gewisse Weise, dann müsste man das ja spüren, aber er ist so richtig apathisch. Selbst er ist nur körperlich anwesend eigentlich und der Rest ist woanders.
Ja, und das zeigt sich eben auch in dieser Szene, er hat eben seinen ja vermeintlich in Anführungszeichen besten Freund Otis getötet und dann hast du wieder diesen Hardcut und dann siehst du ihn, wie er halt regungslos über der Wanne hängt, Otis den Kopf absägt und die Leiche zerstückelt und gemeinsam die beiden dann flüchten sozusagen mit gepackten Koffern. Dann hast du dieses Liebesgeständnis, das du vorhin schon angesprochen hast. Becky gesteht Henry, dass sie ihn liebt und Henrys Antwort war, glaube ich, ich liebe dich auch, so in der Art, so ein bisschen trocken. Und die beiden flüchten, wie gesagt, kommen in einem Motel an. Und dann kommt eben diese Szene und die finde ich halt genial aufgelöst, weil sie zum einen auch das beschreibt, was du eben alles gesagt hast, André, und eben auch dieses Gefühl, was ich jetzt auch für dich nochmal bestätige, das hatte ich nämlich auch, dass von der ersten Sekunde des Films an klar war, dass hier nichts Schönes passiert in diesem Film und dass hier nichts Gutes passieren kann und darf. Und das bestätigt sich dann eben doch in den letzten Sekunden des Films. Und das ist dieser tolle Shot auf Henry, wie er vor diesem Spiegel steht. Und du genau weißt, dass er jetzt gerade in diesem Moment vor dieser Entscheidung steht, ob er sein Leben als Serienkiller weiterführen will oder ob er dieses für Becky aufgeben will. Aber diese Entscheidung, die hat er gar nicht, weil sie ihm von der Umwelt schon längst abgenommen wurde. Also er hat diese Möglichkeit, sich zu entscheiden, gar nicht mehr. Es ist längst klar, was passieren wird und was am nächsten Morgen auch für den Zuschauer klar wird, dass er Becky tötet und dass er weiter so weitermachen wird wie bisher, Pascal.
Ja, genau. Also da kann ich auch, da bin ich absolut bei dir, bei euch. Diese Entscheidung hatte er in dem Moment nicht mehr. Und das mag ich halt an dem Film sehr, dass da würde ich auch schon einfach mal nochmal einen sehr positiven Punkt herausstellen, der ist auch einfach halt die schauspielerische Leistung von Wooker, der das halt einfach auch fabelhaft umsetzt, dass man halt sieht, er ist jetzt in dieser Situation, in der er wahrscheinlich lange nicht mehr oder noch nie war, dass er halt irgendwo das Bedürfnis hat, aus seiner Rolle, aus dem, was er eigentlich ist, rauszukommen, aber halt auch dann immer wieder mit diesem Ohnmachtsgefühl quasi konfrontiert wird, dass es geht halt nicht. Und das ist halt, und da ist der Film halt so konsequent, und das mag ich so sehr, dass, wie ihr auch gesagt habt, so, nee, Henry ist halt, ne, deswegen heißt der Film, heißt ja auch nicht Porträt von einem Serienkiller, der dann irgendwie das Herz nochmal an rechten Fleck bekommen hat, weil er eine tolle Frau kennengelernt hat, sondern nee, er ist halt ein Serienkiller, und das ist er, und das ist halt dann auch so, ja, es ist maximal tragisch, aber auch einfach unfassbar konsequent und stark, und da ist der Film dann ja absolut gnadenlos, und wir sehen, oder ja, wir sehen nicht direkt, aber wir bekommen ja mit, dass es kein Happy End gibt. Becky ist auch gestorben, und die Situation ist, der Film hat, ja, eigentlich war der Film nur ein kleiner, so quasi ein Abschnitt aus dem Leben eines Serienkillers. Ja, mehr war es eigentlich nicht.
Es ist ja nicht mal ein Porträt, letztendlich ist es ja eigentlich nur eine subjektive, vor allem eine subjektive Momentaufnahme.
Ja.
Das ist auf jeden Fall recht. Was ich noch genial finde an dem Film ist, dass er halt so nebenbei halt eben auch noch so eine Milieustudie erzählt. Du hast halt einfach diese beiden Männer, von denen du weißt, es kann passieren, was will, wenn sie jetzt nicht gerade, und vielleicht sogar selbst dann, wenn sie jetzt nicht durch Zufall im Lotto gewinnen. Die beiden sind so seelisch kaputt, sie haben überhaupt keine Kohle, sie nehmen alle möglichen Jobs an, sie haben kein Umfeld, du siehst sie auch nie mit Dritten agieren, ne? Also sie haben scheinbar auch keine anderen Freunde oder kein anderes Umfeld, das ihnen irgendwie vielleicht da Halt geben könnte oder ihnen helfen könnte. Maximal eben vielleicht noch ein Bewährungshelfer. Und das, was sie den ganzen Tag lang machen, sind halt Gelegenheitsjobs. Sie saufen viel, sie vergnügen sich mit ja billigen Prostituierten und eben mit Gewalt und nichts anderes. Und das ist so eben so gleichzeitig auch so, ja, wie sagt man, ja, ich weiß nicht, ob man da Mitleid sagen kann, aber es gibt ja halt eben auch diese Art, es gibt diese Welt eben auch, und es gibt halt so wenig, was man dagegen tun kann eben, und dass diese Leute halt so zugrunde gehen jetzt, selbst wenn sie jetzt eben nicht Mörder wären noch in diesem Fall, aber das ist auch gleichzeitig irgendwie ein sehr tristes und irgendwie auch trauriges Gesellschaftsporträt, ne? Und ich glaube nicht, dass sich da irgendwas im Laufe der letzten, oh Gott, Kopfrechnen, 35 Jahre geendet hat. Das gibt es halt eben immer noch, die Leute, die von der Gesellschaft fallen gelassen werden und auch nicht mehr aufgefangen werden. Ne?
Genau, aber der Film romantisiert das halt auch nicht.
Nee,
das mag
nicht.
Ich halt. Ja. Das ist halt einfach gut, weil na, man kann mit Sicherheit, gibt es auch Menschen, die sagen dann, ah, ich finde das zu krass, ich finde, das wird alles, das Leben dieser Leute wird als zu schlimm dargestellt, und da ist ja auch irgendwie, die haben ja auch ein schönes Leben, und vielleicht, nee, aber vielleicht haben die es auch einfach nicht. Vielleicht ist es auch einfach scheiße, und das Einzige, was sie haben, ist halt, wie du gesagt hast, saufen und ja, irgendwie von dem Leben, was man hat, und den Rest wird dann im schlimmsten Fall über Kriminalität gelöst. Und ja, und da ist der Film halt auch auf dieser Ebene konsequent, und da wird nichts romantisiert, da wird nicht irgendwie versucht, da noch eine fiktive schöne Seite, manchmal hat's ja auch was, einfach in so einer kleinen Bude irgendwo zu hocken und sich dann von Fertigessen zu ernähren. Nee, ist halt, ja, ist halt eigentlich nicht schön, und ja, auch auf der Ebene ist, finde ich das sehr stark.
André, wir sind ja bestens vertraut mit Filmen über Serienkiller. So die gängigen Filme, die haben wir natürlich alle parat, sei es irgendwie Fincher's Seven oder sei es irgendwie Das Schweigen der Lämmer und so weiter. Aber es ist ja schon erstaunlich, was für ein hartes Beispiel, und mir wird jetzt fast aus dem Kopf gar kein früheres einfallen, das ist ja schon fast ein wegweisender Film in dem Sinne, den McNaughton hier gedreht hat, dieser Anspruch eben ab von diesen Fantasy-Horror-Figuren wie eben Freddy Krueger, Michael Myers, Jason Voorhees und so weiter zu einem absolut realistischen Film ohne jeglichen Hauch von Fantasie, ohne Distanz für den Zuschauer und einfach nur hart, realistisch in der Realität angesiedelt. Eigentlich wegweisend, was er da gemacht hat, ne? Gerade zu dem Zeitpunkt, auch Mitte der 80er Jahre, der Slasher ist auf seinem Höhepunkt. Da sowas abzuliefern, mutig. Ich meine, ist auch der Grund, warum der Film so lange nicht veröffentlicht wurde.
Das wollte ich gerade sagen, das spricht ja komplett für die Veröffentlichungspolitik, dass wahrscheinlich die Studios auch gesagt haben, oder die Labels auch gesagt haben, so, mein Gott, das kann man nicht bringen. Also ja. Das ist ja sehr völlig nihilistisch und genau, ja, das spielt ja komplett da rein. Aber nee, also es ist einfach nötig. auch. Es ist ja auch komplett konträr, eben wie du anfangs unseres Podcasts ja auch gesagt hast, es ist einfach konträr zu dem, was man eben natürlich auch sonst in diesem Bereich kennt. Und wenn gerade die Produzenten da anscheinend einen Slasher erwartet haben, dann haben sie wahrscheinlich wirklich eben was wie Freitag, Halloween und Co. erwartet. Das wird eben ein schöner Publikums-Unterhaltungs-Slasher, eben ein, ne, in dem Sinne ein unterhaltsamer Horrorfilm, bei dem man sich quasi, bei dem die Morde nicht schockieren auf die Weise, wie sie es hier tun, aufgrund des Realismus, sondern eben aufgrund der überbordenden Brutalität oder der Spannung oder was immer. Aber hier haben wir es wirklich einfach mit einer realen Momentaufnahme zu tun, die eben so stattfinden kann und die ja eben auch hier auf, wie gesagt, True Crime Fall auch wirklich basiert. Und ja, das war sicherlich damals, ich will jetzt nicht sagen, unbedingt heißes Eisen. Es gab auch schon andere natürlich Skandalfilme. Ich wollte sagen,
also Maniac ist 6 Jahre vorher gewesen, der ist natürlich,
genau, ne?
Natürlich ähnlich.
Aber natürlich einfach hier einfach gegen die Wünsche des Studios zu arbeiten, offensichtlich so ein bisschen, und einfach auch das dann eben jetzt so auch realistisch durchzuziehen, ohne Augenzwinkern und mit voller Konsequenz. Und ja, also sind wir auch mal ehrlich, halt würde der Film irgendwie mit den beiden als Liebespaar, die gegen Sonnenuntergang fahren, dann wäre das der schlimmste Film aller Zeiten. Weil so ist es halt nun mal einfach nicht. Und wenn der Frequency Film halt
Bonnie und Clyde.
Und wenn der und da der Film ja einfach von Grund auf so real und nahbar und aus dem Leben gegriffen wirken will, denn solche Taten und solche Menschen gibt es nun mal leider, wie Pascal ja auch sagt, dann muss der auch genauso konsequent ändern. Und ich meine, was mir auch noch eingefallen ist, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, den man noch zu Otis sagen kann. Das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ich finde nämlich auch, er eifert auch so Henry fast ein bisschen nach. Also er hat auf jeden Fall schon einen Schaden so, und ich finde, er versucht dann auch so ein bisschen mitzuhalten. Also gerade als sie dann auch das zum ersten Mal zusammen da eben mit den Prostituierten sich vergnügen und Henry dann hier hinten die erste erwürgt, dann, er guckt dann so nach hinten und wirkt so, und er ist wie so ein Kleinkind, das gerade was zu Weihnachten bekommt. Er realisiert halt in dem Moment, das würde ich gerne auch machen, und er macht es einfach. Dann mache ich das jetzt auch. Und ich finde so.
Gleichzeitig versucht er ihn zu überbieten, ne? Sehr zügig.
Ja, natürlich, klar, das meine ich ja damit. Aber das meine ich ja. Deswegen, ein Vorbild willst du immer überbieten. Du hast ein Vorbild und willst immer mindestens so gut machen wie er, wenn nicht besser. Das ist ja ganz normal. Und das ist aber auch diese Intention da von Otis, deswegen, diese beiden Figuren sind eigentlich so gleich und doch so unterschiedlich. Weil Henry tut es einfach aus einem tiefpsychologischen Trauma heraus, der sich nicht anders weiß zu helfen. Und Otis tut's halt heraus, weil er wirklich einfach Spaß an der Gewalt hat. Pure Freude, so aus Vergnügen töten.
Hobby, wird zum Hobby
so,
bringen,
so. Genau, und das ist auch nochmal so ein ganz starker, also man kann da wirklich so viel, also ich möchte jetzt den Film nicht tief psychologischer reden,
als er ist. Ich glaube tatsächlich, dass es angemessen ist in dem Fall.
Aber man kann da schon sehr viel rausziehen, ja, und ich finde auch, er hat sich da das Skript und so weiter lehnt sich da auch nirgends zu weit aus dem Fenster, übertreibt es nicht, sondern macht es einfach sehr kalt auf den Punkt und mit einem Fundament, das man so absegnen kann, als ja, so agieren solche Menschen so. Das kann man, glaube ich, wie gesagt, so sagen. Und das ist halt eben, ja, das macht eben keinen, in dem Sinne keinen Spaß als Film, sondern da muss man sich eben auch wirklich darauf einlassen und das doch sich so einverleiben, dass man da weiß, okay, das wird jetzt hier keine gute Zeit. Das ist halt bei dem Film schon ganz wichtig, aber ich glaube, das wird einem nach den ersten 3 Minuten halt auch direkt klar.
Jetzt hast du es geschafft, dass ich tatsächlich sogar meine Frage vergessen habe, die ich dir gestellt habe. Aber aber auf jeden Fall smart, das, was du eben alles erzählt hast, eben auch zu verbinden dann mit eben dieser Metaebene, die er da, sag ich mal, jetzt ist noch keine so eine Metaebene, wie sie eben von Wes Craven später kennen. Aber allein diese Einführung dieser Videokamera und wie damit umgegangen wird im Film, ist halt schon tendenziell geht in diese Richtung.
Absolut, deine Frage war halt, ob ich denke, dass, ich habe ein bisschen allzu sehr ausgeholt, Entschuldigung. deine Frage war halt, ob ich dachte, dass sie halt am Ende rauskommt. Aber deswegen sage ich halt, die ganze Konsequenz am Ende des Tages ist natürlich hier, der Film muss enden, wie er endet. Alles andere wäre einfach komplett konsequenzlos. Und dann wäre der Film auch tatsächlich abzustrafen, weil er einfach auch ein falsches Bild eines Serienkillers zeigen würde. Ganz einfach.
Das war überhaupt nicht meine Frage. Und jetzt könnten wir tatsächlich eine nächste Metaebene aufmachen und jetzt zurückspulen an dieser Stelle. Denn ich bin mir sicher, das war überhaupt nicht meine Frage. Aber trotzdem danke.
Doch, aber dann hat sich die Frage aber davor gestellt, weil die hast du auch gestellt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Eine letzte Sache, bevor wir zum Fazit kommen. Würde mich interessieren, an euch beide gerichtet, vielleicht Pascal zuerst. Es ist ja nun mal so, dass McNaughton in dem Film Henry, also kein Urteil zu Henry abgibt. Natürlich sehen wir die schlimmen Sachen, die sie machen, aber wir kennen natürlich auch vor allem aus anderen Medien und eben auch aus, oder aus anderen Filmen vor allem, dass dort nochmal ganz klar dargestellt wird, Henry ist ein schlechter Mensch und da darf man kein positives Gefühl zu haben und alles, was er dort tut, verurteilen wir streng. Und das tut der Film ja hier nicht. Er bleibt ja einfach bei seiner nüchternen Betrachtung und er gibt einfach keinen Kommentar dazu ab in dem Sinne. Zumindest nicht zu Henrys Taten, nur wie es dazu kommen konnte. Ist das für dich eine Sache, die ist okay, weil wir wissen, den Film zu interpretieren, oder findest du, der Film sollte da ein klareres Urteil sprechen?
Ersteres auf jeden Fall. Also ich finde nicht, dass der Film oder dass es der Regisseur, dass McNaughton es jetzt nötig gehabt hätte, da noch einmal mit der Moralkeule zu schwingen und es einem nochmal offensichtlich zu machen, dass das, was wir sehen, natürlich fürchterlich ist und dass Henry nicht wirklich der Held des Films ist. Das muss man jedem Zuschauer, der dann auch alt genug ist, den Film zu gucken, auf jeden Fall zutrauen. Ansonsten, und das finde ich, ist immer meine Meinung. Also ich bin aber auch generell dann eher auf der Seite, dass man nicht immer alles in der Hinsicht nochmal für den Zuschauer moralisch auseinandernehmen muss, weil auch das, jeder Mensch weiß ja selbst, was, also sollte zumindest meiner Meinung nach wissen, was gut und böse ist, zumindest auf so einem sehr einschneidendem Niveau, wie ja, dass jemand halt durch die Gegend zieht und Menschen umbringt. Deswegen finde ich das total legitim, dass er das einfach, wie du sagst, dass er es einfach nur so zeigt. Dass er einfach nur das zeigt, aber das schafft dann halt auch diesen schönen Kontrast zwischen, oder was heißt Kontrast, aber das zeigt dann halt trotzdem und ja, doch, es ist ja irgendwo ein Kontrast zu dieses Leben von Henry, wie er halt auf der einen Seite ein, wie er halt zwischen den schlimmen Sachen vergleichsweise normal ist, haben wir jetzt ja schon ganz oft gesagt. Und dadurch, dass er halt immer einem nicht noch so das so zelebriert, dass wir halt die ganze Zeit immer das Gefühl haben, das ist ein ganz, ganz fürchterlicher Mensch, sondern eigentlich nur in den Momenten, wo wir es sehen, hat man tatsächlich dann dazwischen wieder kurz so dieses, man fährt zurück und denkt sich so, ach ja, das ist ja nur Henry. So, das ist ja einfach nur der Typ, der da jetzt irgendwie in seinem Nebenjob, ich weiß gar nicht mehr, was er da macht, macht er da Schädlingsbekämpfung oder was auch immer, aber das ist einfach nur so ein Dude. Und dann werden wir wieder daran erinnert, was er eigentlich ist, wenn es dann halt wieder des Nächtens darum geht, Menschen umzubringen. Und das wird, glaube ich, auch sonst nicht so gut funktionieren.
Ja, sehe ich auch so. Also ich finde auch, das ist halt, es ist nicht die Aufgabe des Films, Leute zu erziehen oder sie irgendwie zu belehren in solchen Dingen. Und ich finde schon, dass man da eindeutig eigentlich erkennen kann. Also wie gesagt, natürlich spielt McNaughton damit, dass er, wie gesagt, diese Momente hat, wo man durchaus das Gefühl bekommen kann, dass er Henry als Held inszeniert. Aber das lässt ja seine schweren, grauenvollen Taten, die er davor und danach verübt hat, irgendwie nicht mindern in dem Sinne. Und deshalb gebe ich jetzt ab zu Andres Fazit.
Super Film.
Pascal.
nein, also es ist ein bitterer Film. Es ist halt wirklich ein düsterer Film. Es ist ein konsequenter Film, den ich nicht so drastisch eingeschätzt. Oder sagen wir mal so, ich habe ja schon was Reales erwartet, aber im Endeffekt war ich dann doch irgendwie wirklich, danach war ich sehr gesetzt, so, weil das wirklich ein Film ist, der eben nicht wirklich unterhält. Er ist sehr dreckig, er ist sehr drastisch, er zeigt wirklich schlimme Bilder. Aber er zeigt.
Kurzer Einwurf ja. An diese Stelle, weil wir noch nicht drüber geredet haben, eigentlich über die Gewaltdarstellung in dem Sinne. Und da, du sagst es genau richtig. Und das, obwohl der Film ja von 70% der Taten ja sogar nur das Resultat zeigt und nicht mal die Tat selbst, ne? Und trotzdem diese Wirkung hat. Aber Entschuldigung, weiter.
Alles gut, genau. Der Film gewinnt ja gerade diese Drastik durch seine reale Darstellung. Meistens, wie du sagst, nur der Opfer. Wir haben es schon am Anfang gesagt, man hört eben nur oft die Tonspur und kann sich im Kopf ausmalen, was passiert ist. Und wenn du dann eben Gewalt hast, dann ist sie, also Onscreen-Gewalt, dann ist sie nicht überbordend. Sie ist nicht, es ist kein Splatter, es ist keine ästhetische Inszenierung, es ist keine coole Inszenierung von Gewalt, es ist einfach roh. Du siehst meistens eben durch diese Kamera, die einfach eine Bildeinstellung eines Raumes, wo Leute eben einfach gefoltert und getötet werden. Es ist alles sehr schnell meistens. Es ist eben nicht ausbordende Verfolgungsjagden und sonst irgendwas. Es sind Leute, die schnell sterben. Es sind normale Menschen, denen das Genick gebrochen wird, die mit Gegenständen erstochen werden. Es ist einfach sehr real und dreckig und drastisch und es tut weh und man will es nicht sehen. Deswegen, dieses ganze Gefühl eines diese Gewaltspirale, das ganze Leben eben von Henry bestimmt, das ist extrem stark eben hier einfach aufbereitet und dazu kommt dann eben diese, ja, die wir jetzt ausgeweitet haben hier im Podcast, diese ganze psychologische Komponente, du kannst halt sehr viel einfach der Figuren ablesen, du kannst dieses Zusammenspiel, dieses Zusammenleben der Figuren sehr hinterfragen, du bekommst schnell gezeigt, so wer auf welcher Hierarchie steht, wer wie einzuschätzen ist. Und das macht der Film halt sehr smart, relativ ruhig ja auch. Wenn es nicht gerade wirklich eben zu Gewaltszenen kommt, ist der Film ja auch insgesamt eigentlich sehr ruhig und erzählt sich eben durch Dialoge, aber auch Bildsprache und Mimik. Und das macht er wirklich gut. Und du hast immer durch den Look des Films insgesamt hast du immer das Gefühl, irgendwie du sitzt bei denen mit im Wohnzimmer. Das ist einfach unangenehm. Und du möchtest gar nicht diesen Einblick in diese Wohnung haben, weil alles, was darin passiert und dann natürlich auch dann später draußen, ist abscheulich so. Aber du kannst die Augen oder man sollte natürlich die Augen davon nicht verschließen, weil es das in der realen Welt einfach gibt. Und es ist halt ein Abbild einer oder mehrerer gescheiterten Existenzen hier einfach, die absolut ans Limit getrieben sind, was eben Gewalt und Gewaltbereitschaft angeht. Und insgesamt, wie gesagt, der Film ist einfach, man muss wissen, der Film macht keinen Spaß, er ist halt wirklich sehr nihilistisch, es gibt keinen Weg raus, so, es gibt kein Happy End, es gibt keine Auflösung, kein Comic Relief, es ist einfach, es geht zu Ende, wie es zu Ende gehen muss, und das macht den Film halt einfach sehr bitter. Und die Darsteller sind halt fantastisch, die tragen das super. Ich habe auch noch gelesen, ich weiß gar nicht, ob das komplett akkurat ist, Chris, ich weiß nicht, ob du sowas dazu recherchiert hast. Michael Rooker wurde ja einfach quasi mehr oder weniger von der Straße weg rekrutiert für den Film. Das war ja einer seiner ersten.
Ja, der war in so einer örtlichen Theatergruppe und da haben sie die einfach alle weggeholt von da quasi.
Ja, und ich hatte noch gelesen, er war gerade zu dem Zeitpunkt, also das Theater war auch nur nebenbei und er hat eigentlich als Hausmeister gearbeitet. Ja. Und er wurde wirklich einfach mehr oder weniger da wegrekrutiert, so, und ja, super Fund auf jeden Fall.
Das Lustige dabei ist übrigens, dass er dadurch, dass der Film ja 3 Jahre unter Verschluss war, aber diese Tapes eben schon rumgereicht wurden in Hollywood von dem Film, dass er schon, ohne dass der Film veröffentlicht wurde, trotzdem durch diese Performance an größere Filmrollen gekommen ist. Das finde ich halt auch ziemlich lustiger Beigeschmack bei der ganzen Sache. Und er blieb tatsächlich während des kompletten Drehs in dieser Rolle am Set und das haben wir natürlich schon von anderen Schauspielern gehört, aber das ist natürlich auch immer interessant, wenn die Leute halt diese Rolle überall annehmen und so. Und der hat dann auch keinen Kontakt gesucht zu den anderen Leuten im Cast und in der Crew für diesen Monat. Das ist auf jeden Fall schon interessant, ja.
Ja, Wahnsinn. Musst du für so eine Rolle, glaube ich, musst du das auch. Das ist ja schon sehr, wie gesagt, wenn du dich da wirklich so reindenken musst in so eine drastische Figur. Aber er ist doch der geborene
Fiesling, oder? Bis heute.
Aber er ist ja nicht nur einfach fies, sondern er hat ja beim Fiesen noch Charakter.
Ja.
Und das macht ihn halt stark, weil er einfach trotzdem facettenreich ist und er hat so eine, er kann auch so eine verlorene Art spielen. Er wirkt halt so distanziert gleichzeitig. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Also ich fand ihn richtig stark in dem Film. Aber auch die anderen Darsteller spielen sehr, sehr solide und ja, sehr energetisch einfach, weil es ja auch sehr körperlich wird in dem Film. Das ist alles wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und ja, wie gesagt, der dreckige Look ist passend, auch wenn er vielleicht budgetbegründet teilweise auch war, aber er passt sehr gut eben in dieses dreckige Gesamtbild rein. Und von daher, ich kann den Film empfehlen, wenn man eben natürlich weiß, worauf man sich einlässt. Das ist ganz klar bei dem Film. Wie gesagt, wer einen spaßigen Abend haben will bei einem gruseligen Horrorfilm, das ist halt nicht der Abend dann, sondern da ist halt so wirklich Obacht. Da muss man wirklich Lust drauf haben, sich da mal wirklich ein bisschen runterziehen zu lassen und so einen drastischen Einblick aus ein paar Tagen eben eines sehr, sehr kranken Mannes zu kriegen oder mehrerer kranker Männer hier. Und ja, aber wirklich von mir eine Empfehlung an der Stelle, trotzdem als Film gesehen, 4 von 5 Sternen, eine sehr, 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 sehr starke Momentaufnahme.
Die Musik für den Film wurde übrigens von einer christlichen Rockband aus Chicago eingespielt und laut Regisseur John McNaughton waren die ziemlich schockiert darüber, als sie dann das Produkt, also den fertigen Film gesehen haben mit ihrer Musik
da drin. Das kann ich mir vorstellen.
Ja, bevor ich an Pascal übergebe, zur Abwechslung im Mittelteil mein Resultat, beziehungsweise mein Fazit. Also ich finde den Film auch sehr, sehr stark. Aus diversen Gründen. Ich habe den Film jetzt eher zum dritten Mal gesehen, aber für mich hat er jetzt tatsächlich nochmal am besten funktioniert. Also ich habe ihn auch aufgewertet tatsächlich, weil ja, also ich finde, er ist einmal zum einen einfach ein totales Kontrastprogramm zu den damals halt beliebten Slashern gewesen, weil er eben diese typische Inszenierung von Jason, Michael und Freddy und so, diese Superhelden-Inszenierung eben nicht hat, aber gleichzeitig trotzdem immer diesen moralischen Kompass drehen lässt, ob man mit Henry vielleicht mitfiebern darf, ob man hier Sachen gutheißen darf, die er macht, obwohl er eben so schlimme Sachen gemacht hat. Das ist ein ziemlich gelungener Geniestreich, wie ich finde. Auch eben diese verschiedenen Darstellungen, wie Menschen dazu werden können, eben bei Henry als Opfer seiner Umwelt und bei Otis eben, weil er aus Langeweile, weil er einfach wirklich ein Soziopath ist. Und das ist sehr krass umgesetzt, diese düsteren, nihilistischen Figuren und Momente. Und dann dazwischen eben Becky, die ja auch irgendwie eine elementare Rolle spielt, irgendwie uns immer so ein bisschen halbwegs in die Normalität zurückholt. Und auch diese Darstellung der Gewalt ist halt super smart, weil es ist irgendwie so ein bisschen Texas Chainsaw Massacre-like. Alle Leute reden drüber, alle Leute sagen, der Film ist ultra explizit und brutal und am Ende siehst du halt entweder gar nichts oder nur die Resultate und alles wird, vieles wird deiner Fantasie überlassen. Und das ist dann irgendwie auch stark, eine starke Form davon, so etwas darzustellen. Und das, was er zeigt, stilisiert er so ein bisschen. Das sind so die einzigen Momente, die ihm vielleicht eben von seinem Realitätsgrad oder von dieser nüchternen Inszenierung des Films so ein bisschen abholen, sind eben diese Bilder dieser inszenierten Leichen sozusagen, die ja fast wie Stillleben so ein bisschen wirken. Und das Ganze verpackt oder ist als Verpackung da, um eben diese Gewalterstellung in der Medienkultur hier omnipräsent zu kritisieren mit dieser Videokamera und den Taten, die gefilmt werden und die Perspektiven, die sich dadurch verschieben, zum Beispiel bei diesem Mord an der Familie dort. Und das ist wirklich sehr beeindruckend und gut gemacht und eben auch cineastisch, finde ich, auch sehr interessant. Das hat man noch nicht erwähnt, das wollte ich noch kurz erwähnen an dieser Stelle. Das ursprünglich wollte McNaughton, hatte einen Kameramann und wollte den Film tatsächlich komplett mit Handkamera drehen. Der Kameramann ist dann aber ausgefallen eine Woche vor Drehbeginn und dann haben sie sich komplett umentschieden und eben doch alles aus diesen Standperspektiven sozusagen zu drehen. Also letztendlich irgendwie fast einen anderen Film zu drehen, als die ursprüngliche Intention war. Ja, aber auf jeden Fall diese düsteren, nüchternen, tristen Bilder, die diesen Realismus darstellen, die wirken unglaublich gut, die wirken schmuddelig, André hat's gesagt, es geht alles unter die Haut und du weißt einfach, dass in dieser Szenerie nichts Schönes passieren kann. Also da können sie uns noch 5 Beckys einführen, wir wissen einfach, das ändert nichts an der Situation. Diesen Leuten ist einfach nicht mehr zu helfen, weder von der Gesellschaft noch von irgendwelchen Frauen noch von der Politik noch sonst was. Diese Leute sind verloren. Und das machte uns von der ersten Sekunde klar bis zur letzten Sekunde. Und ich muss mich dem auch anschließen, weil es ein bisschen zu kurz gekommen ist, was André eben gesagt hat. Grandiose Leistung von allen drei Hauptdarstellern, würde ich sagen. Also ohne die würde es so nicht funktionieren. Für mich echt fast die Tendenz zum Genre-Meisterwerk. Vielleicht beim nächsten Mal, aber ich bin auf jeden Fall bei sehr, 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 sehr guten und empfehlenswerten 4,5 Sternen. Echt starke Filme. Und auch endlich mal wieder ein Film, den man, der nicht so viel Zeit kostet. 83 Minuten ging der jetzt, glaube ich. In so kurzer Zeit unterzubringen, muss man auch erstmal schaffen. Pascal.
Ja, das stimmt. Ja, ich bin, ich denke, zu 100% bei euch. Ich finde den Film auch, sehr gut. Es war ein, wie ihr gesagt habt, wie wir uns auch alle einig sind, das ist halt kein Spaßfilm, das ist kein gruseliger Freitagabend Horrorfilm, wo man halt dann viel lacht und irgendwie Spaß dabei hat. Das ist das ist eine harte Nummer. Man kann natürlich trotzdem, ich meine, Unterhaltung ist ja in gewisser Weise, kann ja auf vielen Leveln stattfinden und auch ich möchte nochmal halt da auch nochmal erwähnen, dass ich halt auch die schauspielerische Leistung der, ja, jetzt nicht Jungdarsteller, aber der ja auch noch einfach nicht sehr erfahrene Darsteller halt ja, absolut beeindruckend finde. Also, es ist stark. Das ist der junge Luca, der halt seine erste Filmrolle so gut schafft, eine Figur zu porträtieren, die auf verschiedenen Ebenen funktionieren muss, die halt auch nicht eindimensional ist. Ich meine, Otis, okay, Otis ist dann wahrscheinlich noch die einfachere Rolle, weil das ist halt einfach Otis so. Aber Henry, das ist schon eine differenzierte Figur, und das so hinzubekommen, das ist einfach, ja, da sieht man halt direkt, wo Talent liegt, da sieht man auch direkt, dass da ja alles perfekt gemacht wurde. Und deswegen meine ich mit Unterhaltung so, das ist ja etwas, das haut einen ja trotzdem um. So, also der Film, es ist dann ja aber kein Spaßfilm, kein Lachfilm, aber trotzdem es ist im Endeffekt, ja, sag ich mal, hatte ich auf einer anderen Ebene eine gute Zeit mit einem Film, der mich auf eigentlich halt ja niedergeschlagen zurückgelassen hat. Nichtsdestotrotz, ja, alles, was ihr auch sonst gesagt habt, der Look, das ist halt auch einfach, ja, Geniestreich ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist natürlich super clever, die Schwächen zu seinen Stärken zu machen. Man hat nicht viel Budget, man kann nur auf 16 mm drehen, man nutzt das einen einfach und macht einen Film, der halt genau davon lebt, dass er halt so schmuddelig aussieht und der quasi seine, die Schwäche anhand der Umstände dann zu seiner Stärke macht und dadurch halt eigentlich nur noch intensiver wirkt, so wie als wäre es jetzt ein Film mit einer ja, mit einer fabelhaften Kinooptik, dann wird er wahrscheinlich tatsächlich schlechter funktionieren. Dann ja, wir haben gesagt, der Film ist konsequent, erzählt die Geschichte genauso, wie es der Idee angemessen ist, und er lässt sie halt vor allem genauso enden, was einfach super wichtig ist. Alles andere wäre fatal gewesen. Und ja, ich kann den Film auch auf jeden Fall empfehlen, aber auch hier haben wir jetzt aber auch oft genug erwähnt, die Erwartungshaltung ist wahrscheinlich wichtig, sonst kann man halt da dann, ja, unter Umständen nicht enttäuscht, aber vielleicht einfach auch schockiert werden oder dann keine gute Zeit mit dem Film haben. Aber so oder so auch von mir bin ich bei André 4 von 5 Sternen, 4 gute Sterne, und ja, ich freue mich darauf, klingt jetzt schon wieder komisch, aber ich werde ihn irgendwann noch einmal gucken, und ich werde ihn gerne noch einmal gucken, weil es ein guter Film ist. So.
Ja, es gibt tatsächlich noch einen zweiten Teil, der tatsächlich ein nahtloses Sequel darstellt. Den hat jedoch bisher niemand von uns gesehen. Falls ihr den gesehen habt, könnt ihr gerne uns was in die Kommentare zu dieser Episode schreiben. Mal schauen, ob wir irgendwann noch dazu kommen werden, aber ich zweifle es mal stark an, obwohl das Interesse jetzt schon da ist, weil ich gelesen habe, dass der Film auch ziemlich schlecht sein soll, und dann bin ich automatisch angefixt, was Horrorfilme angeht. Kleiner Ausblick noch, bevor wir uns verabschieden, auf die nächste Woche, weil ich will die Zeit voll kriegen, dass wir wieder so lange geredet haben, wie der Film läuft. Also werde ich jetzt noch 4 Minuten Vorschau auf die nächste Episode geben. Nein.
Denk an den Trailer.
Ja, ach ja, stimmt. Nein, wir haben uns tatsächlich, nachdem wir über die Scream-Serie gesprochen haben, tatsächlich noch eine Filmreihe rausgesucht, die so ein bisschen im Fahrwasser von Scream entstanden ist, also ein klassisches Rip-Off letztendlich ist. Und damit werden wir uns bis zur nächsten Episode besprechen. Beschäftigen. Und ihr könnt ja mal raten und überlegen, um welche Filmreihe es sich handeln wird. Auf Social Media wird es bestimmt den einen oder anderen Hinweis geben. Also folgt uns auf Twitter, folgt uns vor allem auch auf Instagram. Und unterstützt uns gerne, wenn ihr unsere Podcast-Arbeit toll findet, auf Steady und auf Patreon. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit wollen wir uns für heute bedanken und verabschieden bei euch. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit André, Pascal und Chris. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Tschüss.